NDR Info. Themen des Tages.
Help is on the way. Hilfe ist auf dem Weg. Das hatte der US-Präsident Donald Trump den Menschen im Iran schon vor Wochen über die sozialen Medien zugerufen. Aber dann passierte erstmal nichts. Gestern ging dann alles ganz schnell. Erst Angriffe der USA und Israels auf mehrere Ziele im Iran. Später ging dann die Meldung um die Welt, das geistliche Oberhaupt Khamenei ist tot. Das iranische Regime droht weiter mit Vergeltung. Wie ist das alles einzuordnen und was bedeutet das für die ohnehin schon angespannte Lage in der Region? Darüber wollen wir Sie in den kommenden 30 Minuten informieren. Ich bin Jan Oppel, schön, dass Sie an diesem Sonntag, dem 1. März, dabei sind. Nach dem Militärschlag gegen das Regime in Teheran sind auch in vielen deutschen Städten am Wochenende tausende Menschen für die Freiheit in dem Land auf die Straße gegangen. Neben der Sorge um Verwandte oder Freunde in der Region wächst dabei auch die Hoffnung. Wie bei dieser Deutsch-Iranerin aus Hamburg, die heute an einer Kundgebung vor dem iranischen Konsulat teilgenommen hat.
Wir feiern, weil wir 47 Jahre lang genau auf diesen Moment gewartet haben. Auf Hilfe von außen, dass Khamenei endlich stirbt, dass seine komplette Führungsriege tot ist endlich. Und das Volk eventuell zu der Freiheit kommen kann, die sie sich gewünscht haben. Ich glaube, wenn Iran und ihre diktatorische Regierung weg ist, wird Frieden im ganzen Region herrschen.
Hoffnung bei der Demo in Hamburg also. Die Frage, die alle bewegt, ist natürlich, wie geht's jetzt weiter? Das wollen wir besprechen mit unserem Korrespondenten für die Region, Uwe Lüb. Erstmal vorab, wie ist denn die aktuelle Lage im Iran?
Es war heute im Iran nach allem, was wir gehört haben, relativ ruhig. Das heißt, es gab deutlich weniger neue Angriffe der Israelis und der US-Amerikaner, als das gestern der Fall war, zumindest in Teheran. Aus vielen Gegenden bekommen wir sehr wenig mit. Es gibt eine sehr strikte Nachrichtensperre fürs ganze Land, alles, was mit dem Krieg zu tun hat. Und der wird mit Nachdruck verliehen, dadurch, dass eben auch hohe Strafen angedroht werden für diejenigen, die sich nicht daran halten, seien es Medien oder Privatleute. Wir bekommen aber eben auch mit, dass heute Abend wieder neue Explosionen aus Teheran gemeldet werden. Die Stadt ist deutlich leerer geworden, weil es ja gestern die Aufforderung gab, die Stadt zu verlassen. Dem sind viele nachgekommen. Aber jetzt gibt es eben Meldungen über neue Explosionen aus Teheran und Netanyahu, der Regierungschef Israels, hatte ja auch angekündigt, dass man die Angriffe wieder intensivieren möchte.
Das Regime hatte ja schon bei der ersten Angriffswelle führende Köpfe durch die Angriffe eben verloren. Wie geschwächt ist denn der Machtapparat?
Also ich würde mal sagen, er ist zumindest irritiert, wenn man jetzt mal versucht, dieses Machtgefüge als ein Ganzes zu betrachten. Natürlich ist das eine Störung und eine Erschütterung in der Führungsspitze des Regimes, aber dadurch allein gerät es noch nicht ins Wanken. Die Posten werden alle sehr schnell neu besetzt werden. Da gab es ja drei Ebenen, für die immer schon dann neue benannt worden waren, weit vor dem Angriff gestern. Also diese Menschen, wie zum Beispiel der Chef der Revolutionsgarde oder der Generalstabschef des sogenannten normalen iranischen Militärs, da werden sehr bald neue Menschen benannt werden, die die Aufgaben übernehmen. Was wir nicht wissen, ist, ob sie dieselbe organisatorische und auch politische Durchschlagskraft innerhalb des Regimes dann haben werden, wie die jetzt Getöteten. Und was Ali Khamenei, den obersten religiösen und politischen Führer, betrifft, da werden die Aufgaben erstmal übernommen von einem Rat, bestehend aus Pezeshkian, dem Präsidenten, Ejei, dem obersten Chef der Justiz im Land und noch einem Geistlichen. Das wird aber nur eine Übergangszeit sein, bis dann ein Nachfolger gewählt wird. Wer das wird, das steht völlig in den Sternen. Ich gehe aber davon aus, so es die Kriegssituation im Land zulässt, wird es dann auch jemand sein, wenn dann gewählt wird von einem besonderen Rat, dessen Aufgabe das ist, wird es jemand sein, der inhaltlich Khamenei nachfolgen wird.
Was kann Iran in dieser Umbruchphase militärisch Israel und den USA noch entgegensetzen?
Das wissen wir natürlich genauso wenig wie möglicherweise auch Israelis und Amerikaner selbst und sogar deren Geheimdienste, die Iraner, das Regime. Die sagen ja selber, dass man nun erstmal die alten Raketenbestände rausfeuert und dann kommen die modernen, bisher noch geheimen Waffensysteme. Welche das sein sollen, ist mir nicht klar. Möglicherweise ist das nur Kriegspropaganda und ein riesengroßer Bluff. Tatsache ist, dass alle davon ausgehen, dass es noch sehr, sehr viele Waffen gibt, vor allem halt Raketen in einem vierstelligen Bereich. Allerdings sind davon offenbar inzwischen auch schon Hunderte verschossen worden. Die Frage ist also, wie lang kann das iranische Regime rein militärisch zusammen mit seiner Revolutionsgarde dem militärischen Druck von außen überhaupt standhalten? Es wird mutmaßlich eine Frage von Tagen sein.
Donald Trump hatte ja die Menschen im Iran auch aufgerufen, selbst aktiv zu werden, also selbst von innen heraus auch das Regime zu bekämpfen. Wie geht's denn jetzt weiter? Was sind da die Szenarien?
Also an dem Punkt sind wir noch nicht. Es gibt jetzt noch keine erkennbaren Zersetzungserscheinungen des Regimes. Wir müssen, glaube ich, abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Für heute ist erstmal aufgerufen worden zu einem Tag, einem Abend der Trauer wegen der Tötung Khameneis und auch anderer führender Köpfe des Regimes. Es gab schon einige konzertierte, organisierte Großveranstaltungen für Trauernde, die tatsächlich auch von tausenden Menschen dann jeweils besucht wurden in verschiedenen Städten des Landes. Und man muss gucken, wie groß das dann heute Abend wird. Aber dass wir jetzt schon an einem Punkt wären, wo Oppositionelle sich wieder auf die Straße trauen und jetzt gegen das noch im Amt befindliche, noch herrschende Regime noch einmal demonstriert und protestiert, so wie es im Januar der Fall war. Ich glaube, dafür ist es noch zu früh, das Regime noch nicht geschwächt genug.
Die Einschätzung von unserem Korrespondenten Uwe Lüb, der die Lage von Istanbul aus für uns beobachtet. Israel hat die Angriffe auf den Iran zusammen mit den USA durchgeführt und wurde dann selbst beschossen. Mehrere iranische Raketen sind unter anderem in Tel Aviv eingeschlagen. Die Zerstörung ist teils gewaltig. Dutzende Menschen haben ihr Zuhause verloren. Veit Schmelter.
Am Tag danach wird das Ausmaß der iranischen Angriffe auf Israel erst so richtig deutlich. In der Innenstadt von Tel Aviv wurden in der Nacht mehrere Häuser von Raketen getroffen. Da, wo ein paar Stunden zuvor noch Menschen gewohnt haben, stehen jetzt, wenn überhaupt, nur noch Fassaden. Überall liegt Schutt und da, wo Häuser standen, sind teilweise große Krater. Vielerorts laufen heute tagsüber die Aufräumarbeiten. Gleichzeitig gibt es im Land immer wieder Raketenalarm. Trotz allem sei Weglaufen gerade keine Option, erzählt diese Anwohnerin in einem Bunker während eines Luftangriffs. Ich liebe mein Leben hier und ich will nicht weggehen. Außerdem glaube ich, dass es gerade jetzt wichtig ist, hier zu bleiben, mit allen anderen. Wenn jeder jetzt einfach geht, dann haben wir keine Zukunft. Angst, dass ihr was passiere, habe sie nicht. Sie und ihre Freunde hätten sich vorbereitet, sagt sie. Unterdessen fliegen immer wieder iranische Raketen und Drohnen nach Israel, nicht nur hier in Tel Aviv, sondern auch im Norden des Landes oder in Jerusalem. Westlich von hier in Bet Shemesh sind bei iranischen Attacken mehrere Menschen ums Leben gekommen, zahlreiche wurden verletzt. Und gleichzeitig laufen im Iran die israelischen Angriffe. Seit gestern sind hier laut der Organisation Iranischer Halbmond mindestens 200 Menschen getötet worden und es werden wohl noch mehr in den kommenden Stunden. Nach dem Tod des geistlichen Führers Khamenei hat sich Israels Premierminister Netanyahu in einem Social-Media-Clip heute auf Farsi an die Bevölkerung im Iran gewandt. Das ist eine Gelegenheit, die sich nur einmal in jeder Generation bietet. Bleibt nicht untätig, denn euer Moment wird bald kommen. Der Moment, in dem ihr zu Millionen auf die Straße gehen müsst, um die Aufgabe zu Ende zu bringen, um das Terrorregime zu stürzen, das euer Leben verbittert hat. Israel wolle den Iranerinnen und Iranern dabei helfen, sich aus den Fesseln des Regimes zu lösen und Bedingungen für eine gute Zukunft schaffen, verspricht Netanyahu. Das Vorgehen der israelischen Regierung erfährt auch die Unterstützung der Opposition, die hinter dem Krieg steht, so Naftali Bennett, ehemaliger israelischer Premier und Oppositionsführer, in einem Statement. Heute gibt es weder einen rechten noch einen linken Flügel, keine Koalition und keine Opposition. Das gesamte Volk Israels steht hinter den Flügen und Piloten, Frauen und Geheimdienstmitarbeiter, die israelische Regierung, der israelische Premierminister. Wir alle stehen zusammen und beten gemeinsam für ein starkes Israel. Derweil bereiten sich die Menschen auf weitere schlaflose Stunden vor. Viele räumen Matratzen und Decken in die Schutzräume. Denn die Raketenangriffe des Iran, sie werden wohl auch in der Nacht weitergehen.
Und nicht nur Israel wurde von iranischen Raketen und Drohnen getroffen, sondern auch mehrere arabische Staaten. Droht nun ein Flächenbrand in der Region. Darüber habe ich mit der Nahostexpertin Christine Hellberg gesprochen, die unter anderem mehrere Jahre in Syrien gelebt hat. Und ich habe sie kurz vor der Sendung gefragt, wie sie die Militärschläge gegen den Iran bewertet.
Das sind völkerrechtswidrige Militärschläge, das muss man schon so benennen, auch wenn einem natürlich das Ziel irgendwie sympathisch ist, dass man das iranische Regime stürzen möchte oder destabilisieren möchte. Das ändert nichts daran, dass es zunächst mal ein Angriffskrieg ist. Es lag keine akute Bedrohung der USA vor durch dieses iranische Regime. Deswegen muss man es schon klar als völkerrechtswidrig bezeichnen.
Neben Israel hat das Regime in Teheran ja seinerseits auch mehrere Vergeltungsangriffe, unter anderem auf US-Stützpunkte im Nahen Osten, gestartet. Wie groß ist denn die Gefahr, dass die Lage jetzt weiter eskaliert? Drohnen und Trümmerteile sind ja auch in mehreren arabischen Staaten eingeschlagen.
Ich würde schon zum jetzigen Zeitpunkt von einer Eskalation in der Region sprechen. Und das unterscheidet auch ganz klar die Reaktion dieses Mal von zum Beispiel der Reaktion des iranischen Regimes letzten Juni. Damals hatte man sich ja bemüht, das eben zu fokussieren auf Angriffe auf Israel und US-Basen, um ohne größeren Schaden anzurichten, ohne zum Beispiel US-Soldaten zu töten. Das ist dieses Mal anders. Wir sehen, dass die Strategie dieses Mal ist, den Krieg auszuweiten auf die gesamte Region. Es soll spürbar werden. Man möchte Druck aufbauen auf die Golfstaaten ganz besonders, damit die ihrerseits wiederum Donald Trump dazu bewegen, diese Angriffe einzustellen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Wir sehen schon jetzt Angriffe in Kuwait, in Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, Bahrain und sogar jetzt auch im Oman. Der Oman war ja das Land, das zuletzt noch vermittelt hatte. Es hat keine eigenen US-Basen, auch wenn man militärisch kooperiert mit den USA. Aber die Tatsache, dass Teheran jetzt auch den Oman angreift, zeigt eben, dass man bereit ist, jetzt seine ganzen Fähigkeiten, die man noch hat, die ballistischen Raketen, die man noch hat, die Drohnen, die man hat, jetzt ganz massiv einzusetzen, um die Region insgesamt zu treffen, um diesen Krieg zu regionalisieren und damit auch den Druck auf die beiden Angreifer, in dem Fall Israel und die USA, so zu erhöhen, dass sie womöglich einlenken.
Für wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass diese Strategie des Iran aufgeht?
Das ist ein gewisses Risiko, was Sie damit eingehen, denn Sie waren ja zuletzt immer noch im Kontakt, auch mit eben vor allem dem Oman, aber auch mit Katar. Und es besteht natürlich die Gefahr, dass man da jetzt Brücken einreißt und auch Gesprächskanäle einreißt und dass man sich nur weiter isoliert. Die Golfstaaten rücken schon jetzt näher zusammen. Das sehen wir auch gerade zwischen Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, die ja zuletzt durchaus unterschiedliche Ziele verfolgt haben, etwa in Jemen, und sich da durchaus auch konkurrierend gegenüberstehen. Das schweißt die Golfstaaten jetzt erstmal zusammen. Es könnte sie womöglich eben auch noch weiter in das Lager der USA und Israels treiben. Das ist also durchaus ein riskantes Spiel. Und das versucht man zu verhindern, indem man ganz klare Botschaften aussendet. Zum Beispiel Sicherheitschef Larijani, der heute gesagt hat, wir befinden uns nicht in einem Krieg mit den Golfnachbarn. Wir greifen auch nicht Ziele dort an, sondern wir greifen nur US-Basen oder US-Territorium in diesen Golfstaaten an. Das betont er immer wieder. Gleichzeitig sehen wir, dass auch Flugplätze getroffen wurden, dass ein Wohnhaus getroffen wurde. Und insofern ist die Lage aus Sicht der Golfstaaten extrem angespannt und extrem brenzlig. Saudi-Arabien hat erklärt, man wäre bereit, auch militärisch zurückzuschlagen. Das wäre das erste Mal in der Geschichte, dass man aktiv sich einbringt und beteiligt an solchen Schlägen seitens Israels und der USA. Und das wäre dann nochmal eine neue Eskalationsstufe.
Der Iran galt ja lange als eine der wichtigsten Mächte in der Region, aber hatte ja zuletzt an Einfluss verloren. Wer unterstützt denn das Regime in Teheran überhaupt noch?
Die Islamische Republik hat nach wie vor ihre Milizen, ihre Proxys in der Region. Die Hisbollah im Libanon ist natürlich schwer geschwächt. Dort haben wir eine libanesische Hisbollah-Führung, die eigentlich nicht eintreten möchte in diesen größeren Krieg. Die Revolutionsgarden, die im Libanon aber die Geschäfte führen der Hisbollah, die möchten das natürlich, um den Druck auf Israel zu erhöhen. Wir haben die Houthis im Jemen, die jederzeit den Welthandel eben auch beeinträchtigen können, das womöglich auch tun. Und wir haben die Hashde Sha'abi, das sind Milizen im Irak, schiitische Milizen, die auch unter dem Einfluss des Iran stehen. Und die möchten die USA eigentlich sowieso auflösen, schon seit längerem. Auch das ist abzuwarten, ob da der Druck weiter steigt. Auf globaler Ebene haben wir natürlich vor allem China und Russland, die Irans Öl gekauft haben in den letzten Jahren, das auch weiterhin tun. 45% der chinesischen Ölkäufe kommen aus der Golfregion insgesamt und müssen eben durch die Straße von Hormuz. Das heißt, auch China ist jetzt massiv betroffen, wenn die Straße von Hormuz durch die Angriffe und durch die Schließungen durch den Iran dort nicht mehr funktioniert, nicht mehr passierbar ist. Das heißt, da ist abzuwarten, ob China womöglich den Druck, den es einfach aufbauen kann durch die Käufe von iranischem Öl, ob die chinesische Führung bereit ist, das zu nutzen.
Sagt die Nahost-Expertin Christine Hellberg. Ja, und auch die Bundesregierung beobachtet natürlich die Lage ganz genau. Der Kanzler Friedrich Merz hat sich heute zu Wort gemeldet und gesagt, dass er erst einmal die Erleichterung vieler Iranerinnen und Iraner verstehen kann. Was Merz noch gesagt hat, fasst Uwe Jahn für uns zusammen.
Bundeskanzler Friedrich Merz sagte, dass die Bundesregierung die gleichen Ziele verfolge wie Israel und die USA, nämlich ein Ende des Terrors durch das Regime in Teheran.
Das ist nicht ohne Risiko. Wir wissen nicht, in welche Eskalation die harten iranischen Gegenschläge die Region noch ziehen werden. Die Sorgen unserer Partner in Irans unmittelbarer Nachbarschaft am Golf und in Europa nehmen wir sehr ernst. Wir fordern Teheran deshalb auf, diese wahllosen Angriffe sofort zu beenden.
Auch räumte Merz ein, nicht zu wissen, ob der Plan aufgeht, durch Militärschläge von außen einen politischen Wandel von innen heraus zu ermöglichen. Die innere Dynamik im Iran ist demnach schwer zu durchschauen. Ob die Angriffe auf den Iran mit dem Völkerrecht zu vereinbaren sind, ließ Merz dabei offen. Entsprechende Einordnungen bringen seiner Meinung nach nichts, zumal das Vorgehen im Einklang mit dem Völkerrecht dem Regime jahrelang kaum etwas anhaben konnte. Merz betonte, dass die Bundesregierung, die Polizei und die Geheimdienste aktuell keine erhöhte Gefährdung in Deutschland erkennen könnten, aber es werde alles getan, um die Sicherheit zu gewährleisten. Merz plant, bei seinem USA-Besuch am Dienstag die aktuelle Lage mit Präsident Donald Trump zu besprechen.
Ja, morgen macht sich der Kanzler auf den Weg nach Washington. Am Dienstag ist er dann dort mit Donald Trump im Weißen Haus verabredet. Und auch da wird der Iran natürlich das Top-Thema sein. Darüber habe ich mit Michael Wertz gesprochen. Er ist langjähriger Beobachter der US-Politik und arbeitet von Washington aus unter anderem für die Münchner Sicherheitskonferenz. Und die erste Frage war, kam dieser Angriff auf den Iran für Sie überraschend?
Ja, der Militärschlag gegen den Iran kam überraschend, weil der Präsident ja in der Begründung gesagt hat, es gebe eine unmittelbare Bedrohung für die Vereinigten Staaten. Das ist verfassungsrechtlich die Voraussetzung dafür, US-Militär einzusetzen. Und nach allen Geheimdienstinformationen und Äußerungen von Leuten, die Einblick hatten in die Bedrohungslage, ist das offensichtlich nicht der Fall. Insofern hat der Präsident hier eine Entscheidung getroffen, einen Krieg zu beginnen, ohne dass es eine unmittelbare Bedrohung für die Vereinigten Staaten gab. Entsprechend hoch ist im eigenen Lager, aber insbesondere natürlich auch unter Demokraten hier die Sorge und auch die Wut darüber, dass der Präsident diesen Schritt getan hat.
Trump hatte ja vor Wochen schon den Menschen im Iran zugerufen, Help is on the way, also Hilfe kommt. Warum kam dieser Militärschlag erst jetzt?
Es bedarf natürlich einer großen Mobilisierung. Die Überlegenheit der Vereinigten Staaten, was einen Luftkrieg angeht, ist ja noch einmal dokumentiert worden, auch wenn es gemeinsam mit den Israelis jetzt zu diesen militärischen Handlungen kam. Das hat Zeit in Anspruch genommen. Auf der anderen Seite ist es auch völlig klar, dass man aus der Luft alleine einen Regime Change, eine Veränderung der gesellschaftlichen und politischen Bedingungen in einem Land, insbesondere von der Größe des Irans mit über 90 Millionen Einwohnern, nicht herbeiführen kann. Man muss sich ja daran erinnern, dass sowohl Joe Biden als auch Donald Trump insgesamt 7 Milliarden Dollar ausgegeben haben für Bombenangriffe auf den Jemen und es nicht einmal geschafft haben, die damals recht schwachen, unbeliebten und auch vor allen Dingen schlecht bewaffneten Houthi-Milizen zu vertreiben.
Was will Trump denn mit diesen Schlägen jetzt konkret erreichen?
Das ist eine Frage, die sich hier in Washington alle stellen, denn es gibt nicht nur eine schwache Begründung für diesen Militäreinsatz, sondern auch überhaupt keine Strategie, die kommuniziert wurde. Das ist ein dramatischer Unterschied zu dem letzten großen Waffengang im Irak, wo George W. Bush immerhin sich die Zeit genommen hat, das ausführlich zu begründen in der amerikanischen Gesellschaft und es auch eine Abstimmung und Unterstützung im Kongress gegeben hat. Das ist alles nicht der Fall. Und hier in Washington rätseln viele darüber, was das Endgame, also der letztliche Schritt und die Erfolgsparameter sein könnten für das, was Donald Trump dort in Gang gesetzt hat.
Zumal ja Trump seinen Wählern eigentlich auch was anderes versprochen hatte, nämlich dass Amerika sich aus internationalen Konflikten raushält. Wie kommen vor diesem Hintergrund die Angriffe jetzt bei der Basis von Trump an?
Die kommen bei Teilen der Basis überhaupt nicht gut an, die sich natürlich darauf verlassen haben, dass er, der ja als einer der Präsidenten sich hat wählen lassen, die USA aus ihren internationalen Verwicklungen, insbesondere in Irak und Afghanistan, befreien wollte, unterstützt haben. Es gibt aber auch unter traditionellen Republikanern und auch Militärexperten die Sorge, dass hier ohnehin knappe Munitionsvorräte wie Tomahawk-Raketen und Abfangraketen weiter verbraucht werden und dass dieser Konflikt ablenkt von den längerfristigen strategischen Herausforderungen, die die USA in Asien vor sich haben.
Wenn wir nochmal auf Venezuela schauen, da gab es ja, als Maduro außer Landes gebracht wurde, wurde ja klar, dass es da auch schon im Vorfeld Gespräche gab. Maduros Stellvertreterin hat dann übernommen. Was hören Sie? Gibt es schon Kommunikation mit der iranischen Opposition?
Das ist im Moment alles Spekulation. Es sieht nicht so aus, als ob das der Fall gewesen sei. Man muss ja auch sehen, dass gerade in Venezuela, wir erwähnten das ja, es zwar diese Gespräche gegeben hat und es jetzt zu einer Art eines Joint Ventures zum Ölverkauf mit einem autoritären Regime, das weitgehend unverändert in Venezuela regiert, gekommen ist. Das ist mit Sicherheit kein Modell für den Iran. Und auch in Venezuela ist natürlich noch nicht das letzte Wort gesprochen, ob die Situation dort stabil bleibt.
Morgen fliegt ja der Bundeskanzler Friedrich Merz nach Washington. Am Dienstag wird er dann auch Donald Trump treffen. Was wird da neben dem Iran noch auf der Tagesordnung stehen?
Für das Kanzleramt ist es natürlich wichtig, weiterzuarbeiten an dem Versuch einer Erneuerung der transatlantischen Beziehungen. Inwieweit das mit dieser Regierung in Washington möglich ist, wird sich zeigen. Ich bin persönlich da eher skeptisch, weil wir hier einen Epochenbruch kultureller und politischer Veränderungen erleben im Moment in den Vereinigten Staaten, der uns immer weiter wegbewegt von den europäischen Traditionen. Aber es ist natürlich auch klar, dass für den Kanzler die wichtigen Themen China, insbesondere im Zusammenhang mit der Rohstofffrage, Ukraine, die Handelszölle und die Zukunft der NATO auf dem Programm stehen werden. Allerdings hat sich die Atmosphäre hier natürlich deutlich verändert. Iran wird im Vordergrund dieser Treffen stehen am kommenden Dienstag. Auf der anderen Seite kommt der Kanzler ja auch von zwei großen Reisen, sowohl aus Indien und auch aus China zurück. Insofern hat sich die Situation auch im Vergleich zu seinem letzten Besuch und seinem letzten Treffen mit Donald Trump verändert. Und es wird interessant zu sein, wie die US-Administration darauf reagiert.
Sagt der Politikwissenschaftler Michael Wertz. Und jetzt kommen wir zum Sport mit Ina Kast. Der 24. Spieltag in der Fußball-Bundesliga geht gleich mit der Partie zwischen dem Hamburger SV und RB Leipzig zu Ende. Aber es gibt schon jetzt einen großen Verlierer dieses Spieltags, was den Abstiegskampf angeht.
Ja, und das ist ganz klar der VfL Wolfsburg, der nur noch Tabellenvorletzter ist und damit auf einem direkten Abstiegsplatz steht. Nach den Siegen von Werder Bremen und St. Pauli standen die Niedersachsen unter großem Druck heute. Und diesem Druck haben sie nicht standgehalten. Sie haben vorhin mit 0:4 in Stuttgart verloren, Daniel Günther.
Das Spiel war schon nach 45 Minuten entschieden, denn da führte der VfB mit 3:0. Zweimal die Vorarbeit von Chris Führig in der 21. und in der 30. Minute. Einmal der Abnehmer Dennis Undorf und dann war es Jamie Leveling, der aus 3 Metern den Ball nur über die Linie drücken musste. Jamie Leveling dann mit einem Doppelpack, denn in der 42. Minute traf er satt aus 14 Metern ins Wolfsburger Tor. Und der VfL defensiv heillos überfordert. Der VfB verwaltete die Geschichte dann in den zweiten 45 Minuten, traf aber noch einmal. In der Nachspielzeit dieses Spiels war es Nate nach Vorarbeit von Thiago Tomás. Der VfB schlägt Wolfsburg klar mit 4:0.
Die nächste harte Niederlage also für Wolfsburg und für VfL-Trainer Daniel Bauer wird es wohl immer enger. Gerade läuft noch ein weiteres Bundesligaspiel, nämlich das zwischen Frankfurt und Freiburg. Gerade eben sind die Frankfurter in Führung gegangen durch ein Tor von Fares Shaibi in der 64. Minute. Und nachher, wie eingangs erwähnt, um 19.30 Uhr spielt noch der HSV gegen Leipzig. In der zweiten Fußball-Bundesliga hat Eintracht Braunschweig einen schlechten Spieltag erwischt. Die Niedersachsen haben zu Hause gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf verloren, nämlich gegen Preußen Münster mit 1:2. Dadurch ist Braunschweig nun auf den Abstiegsrelegationsrang abgerutscht. Trainer Heiner Backhaus weiß, dass die Lage ernst ist.
Ja, sehr ernst, weil das sind die Spiele, die wir ziehen müssen. Ganz ehrlich, das sind die 6-Punkte-Spiele, wo du alles in der Hand hast, alles selber regeln kannst. Und es gelingt uns im Moment nicht, diese Spiele zu gewinnen. Das ist trotz heute einer ansprechenden Leistung das, was uns zum Verzagen bringt heute. Und deswegen möchte ich mir das in Ruhe nochmal angucken, analytisch bleiben. Weil nur so haben wir eine Chance, unsere Leistung zu stabilisieren. Weil ohne gute Leistung wirst du gar keinen Punkt holen. Und du musst erstmal die Leistung regeln. Und die war heute doch gar nicht so schlecht.
Immerhin aus Braunschweiger Sicht kassierte auch der neue Tabellenvorletzte Magdeburg eine Niederlage, ein 1:3 gegen Karlsruhe. Hertha BSC gewann mit 2:1 gegen Nürnberg. In Lüneburg hängt seit heute ein großes Banner vom Rathaus. Darauf steht: Lüneburg grüßt seine Champions, wir sind stolz auf euch. Denn die Volleyballer der SVG Lüneburg haben gestern Abend den ersten Titel der Vereinsgeschichte gewonnen. Die Lüneburger haben im Pokalfinale Friedrichshafen in einem Krimi besiegt. Jetzt gerade wird in der Ritterakademie der Hansestadt dieser große Erfolg gebührend gefeiert. Und wie hat Erfolgstrainer Stefan Hübner schon gestern am späten Abend angekündigt?
Jetzt ist der volle Fokus auf Party machen und feiern. Ja. Mal gucken, was die nächsten 1-2 Tage passiert.
Ja, morgen sind wir hoffentlich schlauer, was so passiert ist bei der Feierei. In Dortmund sind heute die deutschen Hallenmeisterschaften der Leichtathletik zu Ende gegangen. Um es vorwegzunehmen, die großen Überraschungen, die sind ausgeblieben, Burkhard Hupe.
Zwar brauchte Superstar Malaika Mihambo ein bisschen länger, um in den Weitsprungwettbewerb zu finden, aber dann sprang sie im vierten Versuch 6,57 Meter und diese Weite reichte, um sich zum 9. Mal in Serie den Titel als Hallenmeisterin zu sichern. Deutlich spektakulärer das Finale über 400 Meter bei den Frauen, das Johanna Marti nach einem beeindruckenden Zielsprint noch für sich entschied. Es war ihr dritter Hallentitel in Serie und dabei ist die Rostockerin erst 19 Jahre alt. Äußerst positiv war einmal mehr das Ambiente dieser Titelkämpfe. Auch am letzten Wettkampftag sorgten 4000 Zuschauer für eine ausverkaufte Halle.
Und diese 4000 Zuschauer haben am letzten Wettkampftag insgesamt 14 deutsche Meisterentscheidungen gesehen. Alle Infos gibt es dazu auch auf sportschau.de.
Der Sport mit Ina Kast. Und damit enden die Themen des Tages an diesem Sonntag. Vielen Dank für das Interesse. Im Studio verabschiedet sich Jan Oppel.